So, erstmal hallo, wie geht's euch beiden heute?
Oh, ja. ich glaube ganz gut. So langsam plätschert so das Bewusstsein rein, dass bald Weihnachten ist. Alles wird so ein bisschen ruhiger, es steckt nicht mehr ganz so viel an. Meine Klarheit hat heute irgendwie auch der Lockdown offiziell angefangen. Da hat sich natürlich auch irgendwie noch mal viel geändert. Aber sonst würde ich jetzt pauschal sagen, so mir persönlich geht's ganz gut. Weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, also mir geht's auch gut. Ich bin nur zum Zerreißen gespannt auf das Wahlergebnis der Hochschulwahl. Und das lenkt mich vielleicht minimal ab, aber ansonsten kann ich nicht klagen.
Da wir ja jetzt immer noch beim Thema Hochschulwahlen sind, die fanden ja jetzt zum ersten Mal online statt. Wie schaut ihr darauf zurück? Findet ihr, das hat gut funktioniert? Oder was waren auch eure Erwartungen daran?
Ich würde sagen, wir hatten tatsächlich ganz, ganz hohe Erwartungen eigentlich, würde ich behaupten. Natürlich ist es so, dass wir jetzt in diesem Jahr eine Hochschulwahl digital durchgeführt haben, war ja natürlich ein Resultat der Situation, in der wir uns befinden. Also es war ja ursprünglich alles als Urnenwahl geplant und dann wurde das alles jetzt sehr spontan umgeplant dazu, dass es digital stattgefunden hat. Und ich glaube, so ein bisschen stand dahinter sicherlich die Hoffnung, dass man dadurch auch ein paar mehr Studis noch erreichen könnte, um die Wahlbeteiligung zu steigern, dadurch, dass natürlich der Gang zum Wahllokal dann nicht mehr notwendig ist und dass die Leute vielleicht auch die Gelegenheit haben, sich dann nochmal nebenbei auch nochmal zu informieren, wenn sie was interessiert oder so. Von daher waren schon durchaus Erwartungen da. Ich würde sagen, die wurden auch, was den Ablauf angeht, größtenteils soweit erfüllt. Also ich habe jetzt, mir wären jetzt keine größeren Katastrophen bekannt geworden. Deswegen bin ich schon mal sehr glücklich, dass wir irgendwie diesen ersten Durchgang gut überstanden haben, würde ich sagen. Wird sich natürlich im Nachhinein zeigen, ob es dann auch größere Schwierigkeiten gibt, aber davon gehe ich eigentlich nicht aus, so wird es nicht. Ich kann jetzt hier an der Stelle, glaube ich, auch schon mal verraten. Ich habe ganz aktuelle Infos. Es gibt zwar noch nicht viel zum Wahlergebnis, da wollen wir uns auch noch ein bisschen gedulden, aber zumindest zur Wahlbeteiligung habe ich schon was gehört und die lag in diesem Jahr wohl, sage ich jetzt mal so, weil es natürlich noch kein offizielles Ergebnis, aber es lag wohl bei 17,75%. Das ist ein kleines bisschen besser, als das im letzten Jahr war. Da würde ich dann sagen, ja gut, die Erwartungshaltung in dem Sinne, die Wahlbeteiligung zu steigern, hat sich in dem Moment da vielleicht nicht so richtig erfüllt. Das ist ein bisschen schade. Wobei ich das andererseits auch ein bisschen darauf zurückführen würde, dass das sicherlich auch in dieser ganzen aufgeregten Situation und mit den ganzen vielen verschiedenen Informationen, worauf immer geachtet werden muss, der ständig veränderliche Studienablauf und so, gab schon viel Hintergrundrauschen, was da, glaube ich, auch nochmal schwierig gemacht hat, Leute zu erreichen. Und man muss natürlich auch im Hinterkopf behalten, hätten wir das jetzt stur als Urnenwahl durchgeführt, ich glaube, dann wären die Ergebnisse sogar nicht nur ein bisschen besser als im vergangenen Jahr, sondern wahrscheinlich katastrophal schlechter gewesen. Deswegen war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
Und glaubt ihr, dass gerade sowas wie die Online-Wahl jetzt auch was für die Zukunft wäre? Oder kehrt der Stura dann, sobald Corona vorüber ist, wieder zurück zur alten Papierwahl?
Na, ich denke, das muss natürlich der nächste Stura diskutieren, weil es gab ja auch im Zuge, also die Online-Wahl wurden ja vor allen Dingen mit dem Argument auch begründet. Also der Stura hat sich zwar schon bis jetzt dafür ausgesprochen, hat auch schon vor Corona gesagt, er möchte gerne Online-Wahl, aber in der entscheidenden Abstimmung war ja ein wesentlicher Grund auch, und es gab ja Kritik daran, und ein wesentlicher Grund, die Online-Wahl so durchzuführen, war ja tatsächlich, dass es gar keine Alternative gibt. Also die Alternative gewesen wäre, dass wir sozusagen, wenn alle durchgeimpft sind, irgendwann im Laufe von 2021 oder 2022 halt der Stura mal wechselt. Also deswegen sozusagen war die Online-Wahl in dem Punkt die sicherste und beste Alternative, die ja auch sozusagen gegenüber dem Shutdown oder was auch immer gewappnet ist. Das heißt, natürlich gehe ich davon aus, dass da nochmal drüber diskutiert wird. Ich persönlich würde sagen, bei aller berechtigten Kritik hat es natürlich gezeigt, dass es möglich ist und dass die Leute dadurch nicht massenhaft abgeschreckt werden beispielsweise. Und wir werden da transparente und gute Ergebnisse kriegen, gehe ich von aus. Genau, deswegen glaube ich, dass es schon auch ein Stück weit eine Empfehlung war, aber es war natürlich auch eine Notfallsituation. Deswegen muss man es, glaube ich, ohne Sachzwänge in Anführungsstrichen nochmal neu diskutieren.
Also, dass diese Wahl jetzt halt sozusagen stattgefunden hat, bedeutet ja auch, dass im neuen Jahr wieder der Stura sich neu aufstellt. Und wie ist das jetzt für euch? Ihr wart jetzt, ich glaube, ein Jahr Sprecher oder sogar länger. Was ändert sich da jetzt für euch? Wie seht ihr auf eure Amtszeit zurück? Und wo lagen vielleicht auch Herausforderungen und Schwierigkeiten? Und was war vielleicht auch sehr schön?
Also ich würde kurz vorwegstellen, also ich glaube, bei Lukas war es jetzt die dritte Amtszeit als Vorsitzender Sprecher und vorher war er auch schon Referent. Für mich waren es jetzt nicht ganz 2 Jahre. Ich bin ja dann 2019.
18 bin ich, schon, oder?
Nee, 2019 okay. bin ich im Frühjahr nachgewählt worden quasi. Es sind aber auch, dadurch, dass wir jetzt natürlich länger am Amt sind, sind das auch bald 2 Jahre. Also haben wir das Gremium doch irgendwie eine ganze Weile begleitet, würde ich sagen. Gott, was ich glaube, wenn man auch in diesem Jahr zum Beispiel das Rektorat fragen würde oder so, gibt uns mal einen Rückblick darauf, was in diesem Jahr alles so los war. Ich glaube, es war so viel. Also was anders war, war auf jeden Fall, dass man mehr so im, man musste schnell reagieren. Es gab immer ein Problem und um das musste sich sofort gekümmert werden. Also es war so dieses, man war eigentlich permanent im Problembewältigungsmodus. Es war irgendwas, worauf man direkt reagieren musste, wo man aktiv werden musste. Es gab Probleme mit Studis, da musste man schnell ein Gespräch suchen. Also es gab, glaube ich, also wenn so ein Hauptpunkt ist, glaube ich, dieses Jahr, das so ein bisschen inhaltliche Arbeit, die wir sonst vielleicht verstärkt gemacht haben, wenn wir uns mit anderen Themen auseinandergesetzt haben, das ist sicherlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt, war natürlich geschuldet irgendwie dieser ganzen pandemischen Situation, der wir uns doch mit, glaube ich, sehr viel Elan gewidmet haben. Und wir haben ja auch wirklich einiges erreicht, sagen wir mal, jetzt die Freiversuche zum Beispiel, die auch vom Senat nochmal verlängert worden sind, sind ja bloß ein Beispiel, wo wir irgendwie tätig geworden sind. Im Großen und Ganzen ist mein Fazit eigentlich ein sehr positives. Also ich würde sagen, wir haben, glaube ich, in beiden letzten Jahren doch relativ, oder was ist relativ, sehr konstruktive Arbeit irgendwie erlebt. Lukas hat das letztens zusammengefasst als, wie war der Begriff, den du gesagt hast, mit der Mehrheit irgendwie eine Konsens nehmen?
Ja, konstruktiv.
Konstruktive, stimmt, eine konstruktive Mehrheit, das habe ich auch schon benutzt. Und ich glaube, das hat im Großen und Ganzen auch sehr, sehr gut funktioniert. Also ich würde auch sagen, wir hatten ein sehr funktionsfähiges SprecherInnen-Kollegium. Von daher waren wir auf jeden Fall immer sehr präsent. Ich weiß nicht, Lukas, sicherlich hast du auch noch ein paar Punkte.
Ja, so ein bisschen parallel bezüglich dieser ganzen Corona-Sache, die im März ja eh alles eingeebnet hat, so im Wesentlichen. Also es ist ein bisschen parallel hier, als auch, glaube ich, ein bisschen in allen politischen Gebieten, glaube ich. Und zwar, dass man sagt, okay, März, im April und so weiter, mit der Situation des Lockdowns gibt es eigentlich relativ viel Aktivität. Also in der Gesellschaft entstehen so Nachbarschaftshilfsgruppen, es werden so Pakete aufgesetzt, Hilfspakete, die Leute geben sich so Mühe und die entsprechenden Hashtags trenden und so. Also das jedenfalls als gesamtgesellschaftliche Aktion, sich mit Corona auseinanderzusetzen und dadurch, dass sich das so lange gezogen hat, ebbt das etwas ab. Also ich habe das auch so ein bisschen als schwieriger wahrgenommen, irgendwie jetzt seit September irgendwie was zu machen und Sachen zu fordern und Leute dafür online zu interessieren, für diese Petition oder für die Position und da auch rechtzeitig in Verhandlungen oder sowas mit der Uni zu gehen, als irgendwie März, April. Also tatsächlich kann man sagen, dass irgendwie, und jetzt hoffe ich, dass sich das über den Jahreswechsel wieder aufbaut, aber ich glaube, sowohl bei uns als auch bei der Gesellschaft, so ein bisschen diese Resilienzkräfte gegenüber so einem Lockdown, gegenüber einer Pandemie irgendwie abgenommen haben. Das heißt, im März, April habe ich das als sehr konstruktiv alles wahrgenommen. Jetzt ist es tatsächlich so ein bisschen schläfrig, muss ich sagen. Was, wie gesagt, kann auch einfach meine Wahrnehmung sein, getrübt also, oder kann auch an uns liegen, aber dass es jetzt sozusagen auch ein bisschen mühselig wird. Zwar geht es auch auf das Ende einer langen Wahlperiode zu, aber ich glaube auch generell sieht man, dass sozusagen dadurch, dass im Sommer und so weiter wenig gemacht wurde, wenig vorbereitet werden konnte. Und wenn jetzt sozusagen wieder unvorbereitet in so einen Lockdown geht, das trifft natürlich auch die Hochschulpolitik und ein Stück weit den Stura.
Ja. Auf jeden Fall. Aber ich sag mal, wenn man sich jetzt bemühen würde, nochmal andere Highlights zu finden, die, glaube ich, wichtig gewesen sind, da muss man auch ganz deutlich nochmal darauf hinweisen, dass wir es natürlich geschafft haben, dafür zu sorgen, dass das StudiFit zum Beispiel im Löhmann erhalten bleibt. Das war ja in den letzten Jahren irgendwie einer der wichtigen großen Punkte, dass das passiert ist. Ist natürlich unheimlich gut, dass das in der Universität auch weiter als Angebot erhalten bleibt. Genauso haben wir irgendwann auch zwischendrin nochmal ein neues Hochschulgesetz gekriegt, das dann auch irgendwie völlig im Rauschen verschwunden ist, das natürlich ein paar Sachen mitgebracht hat, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, die wir begrüßen und ein paar Sachen, wo man sagen würde, naja, Mensch, da hätte man sich jetzt aber auch nochmal einen Ruck geben können, so nach dem Motto, aber ja, also es war wirklich ein sehr, sehr buntes Jahr, also am Anfang haben wir da, wie gesagt, so ein bisschen was auf jeden Fall auch in die Richtung noch gemacht und dann, wie gesagt, der Rest war wirklich viel Corona.
Okay, ja klar, dass Corona irgendwie ein Hauptthema dieses Jahr war, dürfte jetzt wahrscheinlich niemanden überraschen. Da wir schon beim Thema sind, jetzt steht ja ein neuer, ziemlich harter Lockdown an. Was sind da jetzt so für Herausforderungen für euch zu erwarten?
Ich würde das gleich nochmal annehmen. Das Problem ist, die Universität probiert sich immer noch aus. Ich sag mal, der Ansatz, den die Universität zu Anfang des Jahres gefahren hat zum Lockdown, war, okay, wir regieren jetzt von oben durch, wir machen Vorgaben, an die sich alle gefälligst zu halten haben und wir steuern alles quasi von der Zentrale aus, von der Universitätsleitung. Und das hat natürlich hier und da dann auch ein bisschen zu erbostem Beben geführt, weil natürlich die Universität sich eigentlich stark selbst verwaltet und auch die Fakultäten sich stark selbst verwalten. Und da hat die Universität jetzt merklich, hat zumindest die Universitätsleitung sich im neuen Semester rausgenommen und hat versucht, viel Verantwortung zurück an die Fakultäten zu delegieren. motivieren. Und ich glaube, was man da im Moment halt merkt, ist, ja, es gibt Bereiche, in denen klappt das auch weiterhin sehr gut. Die achten da auf vieles, die gehen auf Studierende zu, die suchen das Gespräch und bemühen sich um Angebote. Und auf der anderen Seite gibt es auch wieder Bereiche, und das sind die, die auch vorher in Anführungsstrichen Problemfälle waren, wo es wieder nicht läuft. Also die Leute, die auch bis jetzt immer noch der Meinung sind, sie können irgendwie alles in Präsenz machen, und die jetzt immer noch der Meinung sind, wir machen Präsenzprüfungen und sich da verwehren. Und auch Leute, die dann irgendwie ja Schwierigkeiten für Studierende in Kauf nehmen, irgendwie unter der Argumentation, sie könnten sich ja selbst kümmern. Das sind auf jeden Fall Probleme, die jetzt leider wieder verstärkt auftreten, weil eben auch die Universitätsleitung sich da zurücknehmen wird. Das ist auch Aufgabe, die uns weiter begleitet, insbesondere mit dem Gang in den neuen Lockdown, weil die Situation sich jetzt natürlich wieder verändert. Es müssen sich wieder alle neu ausrichten. Insbesondere die neuen Erstsemesterstudierenden müssen sich wieder an eine neue Situation gewöhnen, einen Monat, nachdem sie ihr Studium begonnen haben. Also ich glaube, das ist nicht ganz einfach.
Ja, vielleicht dazu ergänzend, ist natürlich auch ein Problem, dass wir auch sozusagen mitgearbeitet haben bzw. gefordert haben, dass zum Beispiel Aufenthaltsräume irgendwie existieren auf der Uni, an der Uni, wo dann auch Studierende hingehen können, die zu Hause kein Internet haben, schlechtes Internet haben, das sind ja in Halle gar nicht mal unwesentlich, wie viele Bereiche. Prinzipiell wäre es ja auch denkbar gewesen, die offen zu halten, wenn die Zahlen nicht so eskalieren würden, wie sie es gerade in Halle tun, auch bei einer Inzidenz, die sich so 200 immer weiter annähert, als auch Bibliotheken, als auch Mensen so. Theoretisch gesehen hätten wir uns, glaube ich, gewünscht, dass man mehr Einschränkungen noch in größeren Vorlesungen macht oder generell gesellschaftlich mehr Einschränkungen vorgenommen werden, aber solche Sachen noch weiter existieren, weil sie relevant sind für irgendwie die soziale Infrastruktur für Studierende. Und ich glaube auch, es relevant ist, dass es einfach sozusagen diesen Ort immer oder diese Orte dann immer gibt. Genau, aber die fallen natürlich jetzt auch weg. Das heißt, wir stehen tatsächlich in vielen Bereichen, auch wenn sich die digitale Lehre verbessert hat, wieder so wie im März. Und da hoffe ich natürlich, dass man bis Januar irgendwelche Corona-sicheren Alternativen auch finden kann. Also es wäre dann auch was, wo sich der neue Stura dann direkt engagieren kann, der direkt Mitte, Anfang Januar konstituiert werden soll, aller Voraussicht nach. Aber auch wir vielleicht noch mal deutlich machen, dass das die Position ist. Und da wird natürlich im Jahreswechsel nicht viel passieren, aber das direkt quasi Anfang, jetzt noch bis Anfang Januar durchaus auch überlegt werden soll, okay, wie kann man Studierende denn erreichen, die jetzt dieselben Probleme haben wie im März.
Apropos Probleme der Studierende, ähnlich wie März. Es wurde ja immer mal wieder Überbrückungshilfen angesprochen für Studierende. Und der Stura hat immer wieder kritisiert, dass diese Hilfe viel zu spät kommt, viel zu niedrig ist und dass die bürokratischen Hürden einfach auch viel zu hoch sind. Und diesmal gibt es jetzt wieder diesen neuen, härteren Lockdown. Und das bedeutet ja wieder dieselbe schwierige Situation, wenn nicht gar noch schwieriger als vorher, für die Studierenden. Wie blickt ihr jetzt auf das, was da auch jetzt gerade vor uns liegt in Bezug auf die Soforthilfen?
Also es gibt ja, genau, die haben ja einfach das wieder kopiert, was sie vorher schon gemacht haben. Das ist tatsächlich irgendwie eine politische Situation, die ich mir nur sehr schwer selbst begreiflich machen kann. Einfach deshalb, weil tatsächlich ja, glaube ich, alle oder fast alle irgendwie demokratischen Jugendorganisationen, Studierendenorganisationen, auch von Teilen der Regierungskoalition im Bund, als auch die Länder, als auch die Studierendenwerke in Deutschland, alle gesagt haben, naja, wir wollen lieber das BAföG öffnen und die Studierendenverbände erst recht. Also quasi gibt es da eine einhellige Position sowohl von Betroffenen als auch von Expertinnen, als auch von den PolitikerInnen, die das nicht unwesentlich selbst zu entscheiden haben, aber trotzdem hängt es halt tatsächlich an diesem Bundesbildungsministerium, an Anja Karliczek als Ministerin, scheinbar auch persönlich unter Umständen, die halt einfach sagen, wir wollen das nur so machen. So, wir wollen halt das einfach nur verwenden als Werbezweck dafür, dass die Leute sich einen KfW-Kredit aufnehmen, der dann bis irgendwann zinslos sein soll oder was auch immer der Zweck dahinter ist. Also quasi sozusagen, dass die Überbrückungshilfen so schlecht sind, und dann sagt Frau Karliczek direkt dazu, ihr könnt ja einen KfW-Kredit aufnehmen, so, wenn ihr den nicht kriegen könnt. So, das ist ein bisschen die Idee dahinter, dass Studierende sich halt verschulden sollen und diese Überbrückungshilfe nicht in Anspruch nehmen sollen. Deswegen werden ja 50% der Anträge abgelehnt. Genau, deswegen ist es natürlich frustrierend, dass es jetzt genauso wiederkommt, weil unsere Kritik sich ja nicht verändert hat, weil ja auch das Objekt sich nicht verändert hat. Ich würde sagen, ein bisschen enttäuscht bin ich auch von den Ländern, also von den einzelnen Landesministern. Wir hatten auch ein Gespräch mit den Studierendenräten und Minister Willingmann, also dem Wissenschaftsminister aus Sachsen-Anhalt, vor, ich glaube, gut 2-3 Wochen, wo er auch gesagt hat, naja, gut, das Problem war, dass so wenig das beantragt haben, beziehungsweise so wenig ausgezahlt wurde, deswegen ist das Geld ja eigentlich noch da. Und dann haben wir halt gesagt, naja, es war halt bürokratisch, es hat halt nicht gepasst, es hat das Studierende abgeschreckt. Dann hat ja, sozusagen zumindest in Aussicht gestellt, beziehungsweise wollte es andiskutieren, ob man da nicht was verbessern könnte. Und das Problem ist natürlich, was wir sehen, dass sich daran nichts verbessert hat. Das heißt, entweder der Widerstand auf Bundesebene ist so groß oder es fehlt mir tatsächlich auch im Engagement der einzelnen Landesminister, an dieser Überbrückungshilfe was zu ändern, weil es so viel Kritik daran gab.
Gibt es da jetzt auch von Seiten des Sturas aus konkrete Beispiele, wie man das jetzt verbessern könnte oder besser gestalten könnte?
Na, man könnte das Beantragungsprozedere, glaube ich, verbessern. Also es gab ja diese Tatsache, dass wenn man beantragt hat und irgendwas fehlte, dass es dann direkt abgelehnt war, was natürlich auch der Menge der potenziellen Anträge geschuldet war. Aber da sowas zum Beispiel könnte man verändern durch mehr eine lokalere Aufarbeitung. Dann müssen wir natürlich auch Studentenwerke dabei unterstützen, dass man sagt, okay, man kriegt das Geld eher im Zweifel. Und wenn was fehlt, kann man es zum Beispiel nachreichen oder sowas. Also das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, wenn man es ein bisschen größzügiger bemisst, also nicht diese 500 Euro maximal. Und wenn man 100 hat, kriegt man noch 400. Und wenn man 300 hat, kriegt man gar nichts mehr. Sondern tatsächlich einfach sich anguckt, okay, was ist denn dein, also man belegt zum Beispiel, ich bin zum Beispiel Kellner oder so, sagt dann hier, das ist mein Arbeitsvertrag, so, ich wurde gekündigt, hier ist meine Kündigung, da fehlt mir jetzt das Einkommen und mein Geld ist jetzt nicht 5.000 Euro auf dem Konto, sondern 900. Das wäre auch okay, weil das ist dann mit Miete und Essen und sowas ist das ja eh weg, wenn man einfach belegen kann, dass man keine anderen Einkommensquellen hat, so ein bisschen wie beim BAföG, was die Eltern angeht ja auch. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, wie man es deutlich leichter gemacht hätte. Und zum Beispiel einerseits, natürlich kann man auch die Last sozusagen ein bisschen umkehren, indem man sagt, okay, du kriegst erstmal das Geld und danach, wenn es tatsächlich irgendwie begründeten Verdacht geben würde mit Blick auf ein, zwei Kontoauszüge, kann man es irgendwie nochmal sich drum streiten oder so. Also es wären, glaube ich, viele Sachen. Weißt du, ne?
Ja, aber ich meine, man in der Essenz gilt trotzdem weiterhin, es wäre einfach wesentlich einfacher, das System des BAföGs dafür anzuwenden. Also mir ist bis heute unbegreiflich, warum man irgendwie Anfang des Jahres, wenn man im Juni beantragen wollte, teilweise Kontoauszüge bis in den Februar offenlegen musste. So nach dem Motto, ja, man könnte ja irgendwie Anfang März direkt irgendwie sein Geld so beiseite schaffen, in der Hoffnung irgendwie noch was nachgeworfen zu kriegen. Und das ist so, das ist das Mantra, das da irgendwie komplett vorherrscht. So, ja nicht, dass irgendjemand aus Versehen ein paar Cent zu viel kriegt. Und dann fallen aber hinten ein Haufen Leute runter. Ich meine, es gibt den Fall von den Leuten, klar, die können jetzt sagen, hier, ich habe einen Arbeitsvertrag gehabt, ich wurde gekündigt. Das ist noch ein einfacher Fall, da können die es nachweisen. Aber was mit den Leuten, die in ihren Semesterferien gearbeitet haben, die jedes Jahr sich da vielleicht ein Polster angelegt haben, von dem sie dann das Jahr über gezehrt haben? Das sind Leute, die können zu dem Zeitpunkt, also die haben möglicherweise jetzt gerade das Geld noch auf dem Konto, weil sie davon gelebt haben, und sagt die Überbrückungshilfe, ja sorry, du hast mehr als 500 Euro, dann war es das halt leider jetzt für dich. Ne? Und also man versucht hier irgendwie A, seltsame Parallelstrukturen aufzubauen zu etwas, das schon besteht und das bevor es funktioniert. Und gleichzeitig versucht man so weit einzuschränken, diese Gelder irgendwie verfügbar zu machen, dass es am Ende schon wieder auch nicht funktioniert, so wie es angedacht ist. Und da muss ich wirklich sagen, also das stimmt völlig, was Lukas sagt. Das führt einfach zu Frustration bei allen, weil man nicht gehört wird, weil es nicht mal nur Desinteresse gibt, sondern eigentlich, man es fühlt sich an, als ob da aktiv irgendwie versucht wird, gegenzuwirken.
Ja, und es gibt eigentlich auch niemanden, der die Überbrückungshilfen nicht scheiße findet. Also auch. Also ich glaube, irgendwie offiziell jetzt, sage ich mal, CDU-Studierendenverband und Jugendorganisation haben sich jetzt, glaube ich, nicht ablehnend dazu geäußert, aber es ist ja auch ihre Ministerin. Aber ich glaube, Kritik an diesem Vorgehen gibt es eigentlich tatsächlich überall. So, also zumindest irgendwie auf eine, also inhaltliche Kritik auf jeden Fall. So, wir haben ja auch meinen Rücktritt gefordert und viele andere Studierendenverbände auch. Das ist jetzt nicht bei allen vertreten, aber dass man zumindest irgendwie sagt, okay, das hätte man vielleicht irgendwie unbürokratischer, einfacher, wahrscheinlich auch billiger lösen können. Das ist ja generell ein bisschen ein Problem bei den Corona-Hilfen, um mal ganz kurz über das hochschulpolitische Mandat hinwegzugehen, dass sozusagen immer ganz viele Milliarden und Millionen und Billionenbeträge in der EU aufgelegt werden, so, aber die werden halt nicht ausgeschöpft. Also auch die Wirtschaftshilfen von Sachsen-Anhalt sind ja ungefähr zur Hälfte ausgeschöpft. Und jetzt soll es schon wieder neue geben. Das finde ich erstmal gut, aber das bringt ja jetzt niemandem was, wenn der Staat einfach ein bisschen Geld dafür irgendwie zur Verfügung stellt. Da sollte man es lieber in Direktinvestitionen packen. Und eine Direktinvestition wäre auch Studierenden einfach Geld geben. Eben muss ja nicht, also sozusagen einfach einfache Soforthilfen oder BAföG öffnen. Ich meine, das Geld kommt ja auch nicht weg. So. Also es wird ja ohnehin einfach ausgegeben für Lebensmittel, Miete und so weiter.
Man darf ja nicht vergessen, also jetzt nur um die Gedanken vielleicht noch abzubinden, das ist ja, also in den USA, ne, man darf sich nicht vergessen, in den USA, man hatte Donald Trump als Präsident, sondern die republikanische Partei, die da irgendwie am Ruder saß, und selbst die haben hier so Stimulus-Checks aufgelegt, weil sie wussten, dass sie damit ihre Wirtschaft unterstützen können. Also es ist jetzt kein Konzept, das völlig undenkbar ist, den Leuten einfach da nicht Fragen zu stellen und die zu zwingen, unheimlich viel irgendwie sich dann offen zu legen, was sie vielleicht gar nicht können oder wo es dann kompliziert wird irgendwie. Gerade bei den Studierenden könnte man sich's einfach, also man könnte es einfach leichter machen und das wäre auch jetzt nicht dramatisch und es hätte auch andere positive Effekte. Aber gut, da kann man viel drüber debattieren, da haben sehr viele Leute drüber debattiert. Es passiert einfach nicht.
Ja, ein Problem ist eben, wie gesagt, dass auch unter Corona-Bedingungen schwieriger ist, sich dagegen zu organisieren. Es gab ja mal auch eine Demo in Berlin, schon im April, glaube ich, und auch Online-Proteste und dann, glaube ich, im Juni nochmal eine. Aber sozusagen zum einen ist es natürlich unsinnig, irgendwie möglichst viele Leute nach Berlin karren zu wollen in der Corona-Pandemie. Wie gesagt, zum anderen ist es natürlich auch schwieriger, weil Studierende tatsächlich, wenn es nicht so Großthemen sind wie Studiengebühren oder auch manche Fächerschließungen, bei sehr großen Fächern zumindest, ja auch nicht krass leicht sozusagen in einer Notlage zu erreichen sind, also in einer Notlage, die sie persönlich betrifft, dann zu sagen, jo, kommt mal, protestiert irgendwie dafür, dass ihr bessere Chancen habt oder so, das ist tatsächlich sehr schwierig. Ich glaube, gerade mit Online-Semestern in Kombination führt das auch oft eher zum Rückzug und dann sieht man die Folgen halt vielleicht im Jahr oder so.
Gibt es da irgendwelche Dinge, die man jetzt, wenn man gerade Student der MLU ist, auch machen kann? Auch wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie die Hilfe nicht bekommen, kennt ihr da irgendwelche Wege, wo auch vielleicht der Stura an sich helfen kann?
Naja, ich meine, in erster Linie, was der Stura selbst machen kann, ist natürlich sein eigenes Sozialdarlehen zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Instrument, das wir schon eine ganze Weile haben, was wir anbieten, wenn Studierende, sage ich mal, in finanzielle Schwierigkeiten kommen und da mal kurzfristig eine Überbrückung brauchen. Diese Sozialdarlehen sind natürlich, in Anführungsstrichen, sie sind begrenzt auf eine einmalige Zahlung von 1.000 Euro. Das heißt, das ist kein langfristiges Instrument in dem Sinne, mit dem sich jemand finanzieren kann. Aber das ist dafür gedacht, sich natürlich abzufangen, wenn da jetzt mal was Unerwartetes passiert oder auch mal eben eine Situation gegebenenfalls zu lösen. Das ist dann natürlich immer noch ein Darlehen, das die Leute in dem Moment zurückzahlen müssen. Wobei ich sagen würde, dass der Stura sich dann schon große Mühe gibt, das so sozialverträglich wie möglich in Anführungsstrichen zu gestalten, dass da jetzt kein Riesendruck dahinter ist. Die Leute können unkompliziert sagen, okay, pass auf, es passt diesen Monat mal nicht und ich muss mal aussetzen oder was weiß ich. Also das ist jetzt nicht überbürokratisiert. Das ist, sage ich mal, eine sehr flotte und vergleichsweise unkomplizierte Hilfe. Andererseits gibt es natürlich auch das Studentenwerk. Also insbesondere das Studentenwerk in Halle, auch die haben eigentlich, sage ich mal, eine Sozialberatung, die auch dort unterstützen können, die dann zielgenau unterstützen können, wenn es jetzt um Probleme mit der Krankenkasse geht. Im Optimalfall wohnt man vielleicht im Wohnheim, dann kann einem da sogar die Miete erlassen werden, etc., um für Entlastung zu sorgen. Das ist natürlich, da kann ich jetzt nicht sagen, hier, es gibt ja die Regeln und man kann so viel kriegen. Die versuchen das immer ein bisschen bedarfsgerechter zu gestalten, deswegen ja, ist es auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber auch für die war natürlich zum Beispiel, um dann nochmal den Bogen zurückzuspannen, war für die war auch diese Überbrückungshilfe eigentlich eine halbe Katastrophe, weil die gerne versucht hätten, irgendwie eine hauseigene Lösung aufzubauen, die da noch ganz anders und etwas grundlegender hilft. Und dann wurde denen quasi ein Batzen Geld vor die Tür geknallt und dann wurde gesagt, hier, verteilt das mal nach unseren Regeln. So, also auch für die ist es blöd, aber auch die Möglichkeit gibt es noch, sich da an die zu wenden, wenn man da nicht in Frage kommt.
Und sonst, wie gesagt, also wenn man einmal abgelehnt wurde, immer mehr Anträge noch stellen. Also man kann ja für jeden Monat. Das heißt, also wie gesagt, es kann ein formaler Fehler gewesen sein. Es kann auch sein, dass das Geld dann weg ist. Also ich würde tatsächlich, wenn man potenziell in die Betroffenen, in die Zielgruppe fällt, würde ich tatsächlich einfach sagen, jeden Monat irgendwann diesen Antrag stellen. Dauert jeweils, bis das Geld da ist. Aber wie gesagt, schadet ja nichts. Ist vielleicht frustrierend, aber zumindest die 500 Euro sind, oder wie viel man dann kriegt, sind dann zumindest nicht rückzahlungspflichtig.
Ihr hattet jetzt schon angesprochen, dass ab Mitte Januar ja der neue Stura sein Amt antritt. Allerdings habt ihr ja jetzt noch etwa 4-5 Wochen vielleicht, bis ihr dann ja nicht mehr an der Reihe seid. Gibt es noch irgendwas, was ihr noch auf der Agenda habt, wo ihr sagt, das passiert jetzt noch, während wir an der Macht sind?
Also witzigerweise, also Lukas und ich sitzen hier gerade auch zusammen, weil wir uns für heute eigentlich vorgenommen hatten, uns nochmal um die vergebenen Schlüssel für das Stura-Haus zu kümmern. Es ist ja bei uns so, dass wir so ein bisschen dieses Motto pflegen, dass dieses Haus für Studierende zur Verfügung stehen soll, für alle möglichen Aktivitäten, auch für unsere Arbeitskreise, für die Studierendenschaftszeitschrift etc. Also das soll einfach nutzbar sein und deswegen haben einfach viele verschiedene Leute begründet irgendwie einen Schlüssel gekriegt. Damit verbunden passiert es natürlich auch oftmals, dass mal hier und da ein Schlüssel nicht gleich wieder zurückkommt, wenn jemand mal nicht mehr aktiv ist oder so. Und dann muss man sich regelmäßig mal drum kümmern. Das ist so eine klassische Dezemberaufgabe eigentlich für die Vorsitzenden immer gewesen, nochmal kurz vor Weihnachten da so ein paar freundlich erinnernde Briefe zu schreiben. Ich glaube, das ist was, das auch schon noch so ein bisschen auf der Agenda steht für uns beide jetzt persönlich. Sonst für den Stura jetzt so als Ganzes. Ich glaube, da wird einfach viel nochmal überlegt, ob man ein bisschen Wissensmanagement machen kann, damit man natürlich den neuen Leuten irgendwie was mitgeben kann, damit die besser in ihr Amt reinstarten können, da ein bisschen die Übergabe vorzubereiten. Aber sonst, ja, wird es langsam ruhig, glaube ich.
Ja, wobei eine auch quasi ganz klar politische Aktivität haben wir noch als Aufgabe. Und zwar hat das Land oder beziehungsweise hat das Jahr, glaube auch von Landesseite, ein paar positive Sachen gebracht. Das hat Robin ja schon angesprochen mit dem Landeshochschulgesetz. Abschaffung Langzeitstudiengebühren, gibt es eigentlich was zu feiern, aber gleichzeitig auch was sehr Negatives. Und zwar, statt irgendwie die Unis zu unterstützen bei Corona, also zum Beispiel irgendwie 2 Millionen extra Kosten allein in der ersten Lockdown-Phase für Digitalisierung, musste ja alles oder vieles neu angeschafft werden, statt die zu unterstützen, weil die Uni-Haushalte eh relativ angespannt sind, hat man tatsächlich gesagt, man versucht eine Corona-Solidarabgabe, so wurde es dann genannt, vom Landesfinanzminister Richter einzuführen. Das bedeutet, dass die Unis, die im Ende Dezember, also im Jahreswechsel, immer Rücklagen haben, also noch nicht alles Geld ausgegeben haben, ein Stück davon zurückzahlen müssen. Das könnte für Halle irgendwie 5 Millionen bedeuten zum Beispiel. Das Dumme ist, die Gelder sind dann oftmals eben am 31. Dezember schon ab 1. Januar dann für was Neues verplant. Und nicht, weil die Uni Halle so viel Geld übrig hat, sondern es liegt einfach daran, dass viele Projekte auch über den Jahreswechsel sich nicht an das Haushaltsjahr halten. Eine Einstellung von einem Professor, also eine Berufung, kann eben von Oktober bis März gehen so oder auch über 2 Jahre. Also es hält sich ja nicht daran, dass der Kalender sich unbedingt mal dreht. Andere Sachen wäre irgendwie Bauprojekte, Ausstattung mit Digitalisierung, also unerwartete Kosten. Das heißt, an sich ist es gar nicht schlimm aus unserer Perspektive, dass die Uni irgendwie Geld übrig hat am Ende des Jahres, auch wenn wir uns wünschen würden, vielleicht noch ein bisschen aktivere Ausgabenpolitik zu machen, weil es immer noch mehr auszugeben gibt. Ohne das zu berücksichtigen, sagt der Finanzminister jetzt und hat es in die Zielvereinbarung mit den Hochschulen auch schon reinformuliert, die Uni soll eben dann bis zu 5 Millionen Euro abgeben ab 2021. Problem dabei eben, Finanzminister wollte halt sparen, wollte halt zeigen, so wir geben 500 Millionen aus, aber immerhin kriegen wir 10% davon schon wieder oder 1% eher gesagt, und zwar von den Unis, obwohl die ja bezüglich Corona-Forschung, Folgeforschung, soziales, psychologisches, naturwissenschaftlich, medizinische Forschung tatsächlich ja eigentlich führend sind in dem Bereich und dass ja quasi die Corona-Krise mit der Gesellschaft zusammen bewältigen müssen. Genau, das Problem ist so, die KoalitionspartnerInnen, kann man ja auch schon mal sagen, SPD und Grüne haben sich jetzt auch nicht großartig dagegen gewehrt, weil sie halt gesagt haben, na, 2021 ist ja eh Neuwahl, also wenn ihr uns wählt, dann machen wir was dagegen so. Gut, da lassen wir uns jetzt nicht instrumentalisieren als Stura und wollen ja auch keine Empfehlung abgeben, sondern wir wollen einfach feststellen, okay, diese Kürzungen sind faktisch Beschlusslage und bevor es im Jahreswechsel 2021/22 dazu kommt, wollen wir was dagegen machen. Was ich noch sagen wollte, wir haben im Mai, glaube ich, dann eine Petition dagegen gestartet, haben auch 1500 Leute immer unterschrieben und die auch öfter mal über den Studienverteiler geschickt und so weiter. Also wir freuen uns auch über Unterschriften. Nichtsdestotrotz wollen wir die auf jeden Fall, die endet jetzt langsam. Wir wollen quasi schon mal noch ein Zeichen setzen, auch als Jahresabschluss und quasi die schon mal den Fraktionen zukommen lassen und sagen, okay, es gibt potenziell fast 2000 Studierende, die den Kurs ablehnen und die sagen, okay, das wird jetzt nicht von der Agenda genommen, das wird nicht durch die Hintertür eingeführt. Wir würden und der nächste Stura wird, da bin ich mir relativ sicher, das auch zum zentralen Thema machen in möglichen Landtagswahlkämpfen und da intervenieren und zeigen, okay, wer ist denn für eine Hochschulkürzung in dieser angespannten Situation und wer nicht. Genau.
Ich habe noch 2 letzte Fragen. Das eine ist ein internationales Thema. Und zwar auf der Homepage des Sturas ist ein Statement zu lesen, in dem ihr zur Solidarität mit Alana Gebremariam aufgerufen habt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar ist Alana eine belarussische Studentin, die im November in Belarus im Zuge der dortigen Proteste verhaftet worden ist. Was ist dieser Hintergrund dieses Solidaritätsinteresses und was ist euch dabei wichtig?
Also du darfst gerne als Antragsteller.
Also der Stura hat tatsächlich das Statement, glaube ich, sogar einstimmig beschlossen. Das ist bei so allgemeinpolitischen Themen, sage ich mal, zwar mit Hochschulbezug, aber relativ selten. Und das zeigt natürlich auch, dass die Studierenden in Halle Anteil daran nehmen, wie sich Belarus entwickelt. Und ich glaube, zum einen ist es eine Kampagne, die ganz klar studentisch geprägt ist, vom Aktionsbündnis Belarus, wo sowohl belarussische Studierende als auch die Studierendenvertretung über den Freiwilligen Zusammenschluss der Studentinnenschaften halt diese Kampagne gebildet haben, um quasi an der Person, an der Studierendenvertreterin Alana aufzumachen, wie ungerecht es teilweise zugeht, also wie krass die Opposition dann unterdrückt wird. Und dann zu sagen, okay, für die Studierenden in Gruppe, als Gruppe ist es vielleicht besonders relevant, sich mit einer anderen Studierendenvertreterin, und sie ist als Studierendenvertreterin im Koordinierungsrat der Opposition, die ja da die Proteste macht, und hat sich auch so für eine demokratische Hochschule und so weiter eingesetzt. Deswegen scheint es dann dem Aktionsbündnis und so auf uns relevant, den Studierenden zu vermitteln, okay, in einer Diktatur wärt ihr jetzt vielleicht als aktive Studierende in der Situation so und würdet euch auch wünschen, dass es eine Solidaritätskampagne gibt. Und die Hoffnung, die dahinter steht, ist natürlich, ist es ja nicht so, dass der Sture Halle jetzt Einfluss auf den Diktator dort hat oder auf das Polizeiregime oder was weiß ich, sondern die Hoffnung ist natürlich, dass möglichst viele Studierendenschaften sowas beschließen, das auch veröffentlichen, ein Bewusstsein dafür schaffen, Druck machen, damit sie individuell, also die Studierendenvertreterin individuell freikommt, das ist ja auch ein Erfolg, aber auch damit sich die Verhältnisse dort ändern. Im Idealfall natürlich in einem friedlichen, demokratischen und sozialen Übergang. Genau, und da haben wir gerne zu beigetragen mit der Unterstützung dieses Aktionsbündnisses. Und ich glaube, fände es auch gut, wenn der Stura in Zukunft bei solchen Themen auch dran ist und einfach guckt, weil Studierende sind in Deutschland vielleicht, würden wir uns wünschen, dass sie mehr protestieren, aber es sind natürlich andere, ganz andere Verhältnisse als in Belarus, wo es eben diese immense Polizeigewalt viel krasser gibt. Und deswegen wäre es natürlich gut, wenn der Stura auch prinzipiell guckt, okay, was machen Studierende denn woanders, welche Situationen können Hochschulen eigentlich kommen, wenn Hochschulfreiheit, Hochschulautonomie und so weiter eingeschränkt wird. Und ich denke, das ist legitim, sozusagen, wenn 1 von 10 Statements sich mit anderen Studierenden solidarisiert, die in der Form bedroht sind.
Okay, die letzte Frage. Wie werdet ihr Weihnachten verbringen?
Oh, mit 20 Leuten. Ja. Also bei mir hat sich die Weihnachtsplanung so ursprünglich mal so angedacht, wie man es vielleicht normalerweise machen würde. Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich das erste Mal Weihnachten gemeinsam mit einem Freund verbringen. Die Idee war eigentlich, von Familie zu Familie zu fahren. Ich muss aber sagen, uns beide begleitet da im Moment ein bisschen natürlich die Sorge. Also ich denke, dass wir das sicherlich noch mal ein bisschen zusammenstreichen werden, das in kleinerem Kreis machen, so wie es empfohlen wurde, wie es nachdrücklich empfohlen wurde, das zu handhaben, einfach damit über Weihnachten sich diese ganze Situation nicht weiter unnötig eskaliert. Und ich meine, für uns ist natürlich auch der Gedanke irgendwo da, was ist, wenn wir es irgendwie zu unseren Großeltern mitbringen oder sowas. Deswegen, so traurig es ist, sage ich mal, und das vielleicht mit Traditionen bricht, ist es in diesem Jahr, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, zumindest da ein bisschen kürzer zu treten. Das werden wir auch machen. Aber nichtsdestotrotz werden wir, glaube ich, ein schönes Fest haben. Weiß nicht, was bei Lukas ist.
Ja, tatsächlich langweiligerweise relativ ähnlich. Also ich bleibe mit meiner Freundin auch in Halle. Wir nehmen vielleicht über die Weihnachtsfeiertage 1, 2 weitere Haushalte, also Einzelpersonen auf, die im Zweifelsfall auch zu Hause bleiben. Genau, und prinzipiell ist das aber gar nicht mal so eine harte Entscheidung, weil zumindest meine Familie zumindest feiert auch Weihnachten nur sehr bedingt. Von daher, die fanden das sehr unproblematisch. Genau, was wir dann, kann man ja auch irgendwann nachholen, vielleicht im April. Also Reisen wird ja auch vorher möglich sein und meine Eltern kommen auch vom relativen Dorf, sage ich mal. Das heißt, die kommen auch eigentlich lieber nach Halle. Und das können sie ja machen, wenn die Hotels wieder geöffnet sind.